Künstliche Intelligenz und Musikproduktion, was ist da los? Und hat die Politik die Kultur im Stich gelassen? Das sind die Fragestellungen, denen wir uns widmen im Interview mit Julia Neigel, einer Künstlerin, die seit über 30 Jahren auf Deutschlands Bühnen aktiv ist und sehr aktiv auch in der GEMA war. Freuen Sie sich auf eine Stunde Interview.
Im Gespräch.
Ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Hallo, Julia Neigel.
Hallo, lieber Markus. Schön, dich zu sehen.
Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Es geht um künstliche Intelligenz und es geht um Musik. Und wen könnte ich da bessere fragen als dich, weil du hast einerseits eine Musikerkarriere hinter dir und bist lange im Geschäft, bist vor allen Dingen auf den Bühnen unterwegs, also kein Musiker, der so im Stillen für sich zu Hause da sitzt und irgendwas zusammenklimpert. Und du bist in der GEMA gewesen, lange Zeit auch im Vorstand der GEMA.
Das nicht heißt, ganz. Wir könnten. Muss ich dich unterbrechen, wenn ich das sagen darf? Ich war nicht im Vorstand, ich war ehrenamtliche Aufsichtsrätin. Der Vorstand wird ja bezahlt von der GEMA, aber der Aufsichtsrat wird gewählt von den Urhebern, also von den Textdichtern, Komponisten und den Verlegern. Und da war ich ehrenamtlich drin.
Mhm. Und das heißt, du hast auch eine Innenansicht, was so die rechtliche Lage anbelangt oder überhaupt das Urheberrecht im Allgemeinen. Da werden wir uns heute auch drum kümmern. Ja, ich hatte dir ja ein paar Lieder zugeschickt und das ist ja so, dass in der neueren Musikwelt plötzlich Titel auftauchen, die es da vorher in der Form nicht gegeben hat. Letztes Jahr hat ein Titel die Charts nicht gestürmt, aber immerhin Platz 42 hat er eingenommen. Der hieß Verknallt in einen Tallerhuhn. Okay, das ist ein Titel, der komplett KI-generiert ist. Und dann gibt es weitere Titel, die natürlich nicht in den Charts sind, aber man sieht, wohin die Reise geht. Das heißt, also die Musik wird jetzt entsprechend komplett von Computern gemacht, also nicht nur, dass da jemand am Keyboard sitzt und das Keyboard ist ja eigentlich ein Computer neuerdings, sondern die Musik wird auch erdacht von Computern. Was machen wir damit?
Nix. Nix. Ich halte davon überhaupt nichts, das kannst du dir denken. Ich bin ja analog, ich bin ein echter Mensch, ich habe ein Instrument, das steckt da drin. Die meisten Instrumentalisten, die ich kenne, halten das ähnlich. Und es sind ja nur die Keyboarder, die sich der Digitalität in der Form bedienen und die damit arbeiten und arbeiten können. Die haben eben dann Programme und die haben Sampler und die haben all dies. Und jetzt kommt halt eben diese KI-generierte Möglichkeit dazu. Also wir Musiker, die das von der Pike auf gelernt haben und eben halt auch im Proberaum angefangen haben und dann auf die Straße gegangen sind und getourt sind ohne Ende. Wenn man sich so untereinander unterhält, finden wir ja jeden zusätzlichen technischen Bonus, den wir dazu bekommen können, ja durchaus okay. Wenn es mal um so eine Studioarbeit geht, dann kann man vielleicht mal mit einer KI noch ein Orchester aufblasen von 80 Personen auf 240 Personen. Auch davon halte ich nichts, aber ich weiß, es gibt Studioinhaber, die machen das. Aber von der echten Arbeit an einem Studioalbum, an Songs, am Live-Geschäft so und so, wird sich daran nichts ändern. Also ich bin nach wie vor überzeugt, auch wenn es da viele Unkenrufe gibt, die sagen, wir Musiker werden jetzt sozusagen vollständig von der KI ersetzt werden können, dass das nicht gelingt. Aus vielerlei Gründen. Aus vielerlei Gründen ist es nicht möglich.
Wenn du sagst, nicht vollständig, welchen Typ von Musiker würdest du denn da einschätzen, dass der davon betroffen ist, von der KI? Also, dass ein Arbeitsplatz davon betroffen ist, im Zweifelsfall.
Naja, genau genommen ist die KI ja in der Lage, fast jedes Instrument herzustellen. Also, die sind in der Lage, Streicher, orchestrale Arrangements darzustellen. Die sind in der Lage, Gitarren herzustellen. Auch Stimmen, das wissen wir ja. Wir können ja selbst jetzt in diesen Videos sehen, wie zum Beispiel Stimmen nachgemacht werden und man wirklich manchmal nicht mehr weiß, ist das jetzt die tatsächliche Person, ist das jetzt der Schauspieler oder der Politiker oder ist das eine KI-generierte Videosituation? Das geht ja alles. Die KI ist in der Lage, sozusagen ein komplettes Lied herzustellen mit einer Stimme, die menschlich in Anführungsstrichen klingt, aber sich nicht so anfühlt. Und dasselbe gilt auch für die ganzen anderen Instrumente wie eine Gitarre, die ja tatsächlich aus Holz besteht und eben nicht aus dem Computer kommt, oder auch einem Schlagzeug. Trotzdem gibt es da eben viele Gründe, warum ich der Meinung bin, zumindest solange diese Gesetze so bestehen, wie sie bestehen, dass das in Europa sich nicht durchsetzen darf und nicht durchsetzen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch den gesellschaftlich-kulturellen Aspekt, der für mich fast vordergründiger ist, weil sich das innerhalb der Gesellschaft wahrscheinlich von selbst irgendwann erledigt. Du willst, dass ich darüber rede?
Ja, ja, also ich ja. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf das Interview ganz viele Gedanken gemacht. Und das Erste, woran ich dachte, das sind nicht die Musiker, die auf der Bühne stehen. Also zum Beispiel der Konzertpianist. Genau. Alle Mitglieder von so einem klassischen Orchester, die werden davon kaum betroffen sein, solange es sich um Live-Konzerte handelt. Weil eine KI, naja, also es gab ja jetzt was, ABBA hat ja irgendwie so eine so halb künstliche Show da gemacht. Die Show war wohl sehr toll, aber dann laufen halt so Avatar-Charaktere von genau. der alten ABBA-Band über die Bühne.
Aber die Stimmen bleiben echt und natürlich die Instrumentierungen.
Ja, genau.
Das war ja nur eine Video-KI, also das heißt eine videogenerierte, genau. so eine Art Comic-artige oder Avatar-artige Videosituation.
Aber was ist mit den Leuten, die zum Beispiel Filmmusik machen? Das heißt, da ist der Regisseur, also ich zum Beispiel Tatort oder sowas in der Richtung. Das heißt, da werden ja viele Musiken abgerufen, abgesehen davon, dass sie sich ja ohnehin an der großen GEMA-Datenbank bedienen dürfen, aber da werden halt immer Filmmusiken gemacht und die Leute, die jetzt halt für solche Serien oder für große Filme irgendwelche Musik herstellen, die sind ja nicht auf der Bühne. Die Musik läuft ja im Hintergrund. Was hindert einen Regisseur daran zu sagen, ich verzichte auf den Komponisten, ich lasse mir von der KI mal kurz einen Temp-Track erstellen. Wir erinnern uns an Stanley Kubrick, der hat ja dann die Temp-Tracks, also die temporären Aufnahmen auch mit in den Film übernommen, wo dann solche Sachen wie Also sprach Zarathustra plötzlich im Film auftrat oder ein Donauwalzer von Johann Strauss. Ne? Mhm. Also, das heißt also, was hindert den Regisseur daran, komplett auf solche Tracks zu verzichten, einfach zu sagen, ich lasse mir etwas genau in der Stimmung generieren, wie ich es hier im Film brauche?
Also du sprichst ein Riesenfass an, weil das sehr, sehr viel mit Gesetzen zu tun hat. Und in Europa bestimmen andere Gesetze die geschäftlichen Strukturen als in den USA. Und die KI kommt ja aus der USA und aus der Digitalindustrie. Ich meine, soll ich bei Adam und Eva anfangen? Oder
ja, mach das mal. Okay. Also das ist ja ganz interessant. Ne? Also
ja, es ist eine andere Welt. In den USA gibt es das Copyright. Das ist das Recht, eine Tonaufnahme zu übernehmen und diese zu vermarkten und zu verkaufen. In Deutschland und in ganz Europa gibt es das Leistungsschutzrecht. Das ist das Recht des ausführenden Künstlers, ob über Schauspielerei oder über Musik, eine Tonaufnahme zu generieren oder auch eine Filmaufnahme und auch natürlich ein Bild zu kreieren als Künstler. Und dieses Recht ist nicht übertragbar. Also da gibt es den Paragraph 29 Absatz 1 Urhebergesetz. Da steht ganz klar dran, die Urheberschaft ist nicht auf einen Dritten zu übertragen. Das gilt also auch für das Leistungsschutzrecht, gilt aber auch für das Urheberrecht. Das Urheberrecht, das Gesetz wird gespalten zwischen dem Urheberrecht, das betrifft die Komponisten und die Textdichter, und dem Leistungsschutzrecht, das betrifft die Sänger, die Gitarristen, die Schauspieler und so weiter. Also die sozusagen eine ausübende Tätigkeit durchführen. Und in beiden Fällen ist das Urheberrecht, was für Leistungsschutzrecht gilt und auch für das Kompositions- oder Textrecht, nicht auf Dritte übertragbar. Das heißt, wir haben in Europa, aber auch speziell in Deutschland durchs Urhebergesetz und auch durch den Artikel 17 Absatz 1 und Absatz 2 Grundrechtecharta der EU, da heißt es, das Urhebergesetz wird geschützt, auch durch die EU, also durch die Grundgesetze der EU, ist es nicht vergleichbar mit der amerikanischen Gesetzgebung, weil wie gesagt, in Amerika kannst du jedes Art von Leistungsschutzrecht kaufen, du kannst es übernehmen, du kannst dich als derjenige ausgeben, der es getan hätte, wobei auch da gibt's Gewerkschaften und auch da gibt's so eine Art amerikanische GEMA, sogar mehrere. Oder du kannst zumindest mal jemanden, der sehr arm ist, die Kompositionsrechte abkaufen. Das ist also schon mal eine separate Situation, rein rechtlich. Du erinnerst dich vielleicht an die Situation, als Napster und diese ganzen Kino2.de oder was auch immer das für eine Website war, als das in einer also in einem Exzess dazu geführt hat, dass die Filmindustrie ihre Rechte und ihre Einnahmen fast komplett beraubt wurde. Irgendwann hat halt Hollywood sich dann wirklich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, und jetzt ist Ende, jetzt geht's nicht mehr. Und man hat ihn gesucht und ich glaube in Neuseeland oder in Australien dann auch irgendwann festgenommen. Das liegt daran, dass es innerhalb der USA auch dann, wenn dieses Copyright nicht vergleichbar ist mit dem Urhebergesetz und mit dem Urheberrecht, dass dann auch dann irgendwann klar wurde, der Diebstahl, und ich rede jetzt erstmal grundsätzlich vom Diebstahl, also die Arbeit, die den lebenden Menschen, die sonst so etwas machen, weggenommen wird, der führt zu einem Verlust innerhalb der Industrie, dass dem irgendwann ein politischer Riegel vorgeschoben wurde. Und da gab es dann auch schon innerhalb der Gewerkschaften die Diskussion über die Drehbuchautoren der Filmindustrie in Hollywood, die gesagt haben, wir bestehen darauf, dass wir nicht verzichtbar sind, wenn die KI kommt. Erinnerst du dich an die Diskussion? Das kam nur so blitzartig mal ganz kurz als kleine als kleine Nachricht in den Medien. Und jetzt zurück zur jetzigen Situation. Wir haben hier in Europa mehrere Verwertungsgesellschaften. Wir haben einmal die GEMA. Und die GEMA ist eben die Verwertungsgesellschaft für die Komponisten, die Textdichter und im dritten Fall für deren Geschäftspartner, das sind die Verleger. Da ist das Recht nicht auf Dritte übertragbar. Das heißt, eine KI könnte sich theoretisch, aber auch gesetzlich nicht der Kompositionsrechte oder der Textrechte eines GEMA-Mitgliedes bedienen, welcher einen Song irgendwie bei der GEMA gesichert und angemeldet hat. Und da gibt's dann natürlich einen ganz kleinen Spielraum, ab wann ist so eine freie Nutzung von der Komposition oder von einem Text überhaupt möglich? Und der ist ganz, ganz eng und sehr dünn gesät. Also wirtschaftlich oder für gewerbliche Zwecke ist eine Komposition in dem Moment schon gar nicht mehr nutzbar über eine KI, wo du einen Ansatz von einer Gesangsmelodie oder einer Melodie einer Komposition erkennst. Da gibt es Urteile zu, die sind beim EuGH zu sehen, die sind beim Bundesverfassungsgericht zu sehen. Da kannst du schon von ausgehen, eine KI-generierte App, die dann anfängt, an das Kompositionsmaterial von einem GEMA-Mitglied zu gehen, also wo gesagt, derjenige schon die Kompositionsrechte über die GEMA geschützt hat, der wird eben über diese Verwertungsgesellschaft abgerechnet und geschützt, auch gesetzlich geschützt. Das wird er aber auch grundsätzlich durch den Staat, durch das Urhebergesetz an sich per se. Da geht's eigentlich schon nicht mehr. Rein rechtlich ist das schon illegal und das passiert jetzt schon wieder. Wir sind also wieder da, wo wir ganz am Anfang mit YouTube waren und mit Napster. All das, was mit YouTube geschah, war eine illegale digitale Wirtschaftsstruktur. Also die haben am Anfang Medien hochgeladen, Videos, Musik und so weiter und haben das illegal gemacht aus Position des Urhebergesetzes. Zurück zu den Schauspielern oder zurück zu den Instrumentalisten, die zum Beispiel eine Musik herstellen, um sie normalerweise für Filmmusik zu machen. Da wäre es vielleicht leichter, aber dafür brauchst du ja trotzdem die Instrumentierungen, die die KI nutzt, um zum Beispiel eine Filmmusik zu generieren. Und du brauchst auch Kompositionen, um auf ein Pool, ein Archiv zurückzugreifen, die KI nutzt. Die KI ist ja doof. Das ist ja ein Computer. Der kann ja nur mit dem arbeiten, was von außen, wie er von außen programmiert und gefüttert wird. Und das geht ja eigentlich nur mit wirtschaftlich schon existierenden Kompositionen, wirtschaftlich schon existierenden Tonaufnahmen. Also meinetwegen Leistungsschutzrechte, die schon irgendwo auf einer Tonaufnahme zu hören sind, ein Streicher, ein Gitarrist, ein Schlagzeuger. Wenn das alles echte Instrumentierungen sind, greift die KI wieder aufs Urhebergesetz. Und dann gibt es immer, wie gesagt, auch da nur einen ganz kleinen Spielraum, ob es jetzt sich um eine Bagatelle handelt, dass die KI verwendet, oder ob das dann schon eine leistungsschutzrechtliche, urheberrechtliche Verletzung ist. Also ich habe jetzt nur erstmal versucht, grundsätzlich den Unterschied zwischen Leistungsschutzrecht und Copyright herzustellen. Ich gehe davon aus, dass in den USA schon innerhalb der Gewerkschaften mit der Filmindustrie der große Streit entbrannt ist, dass man, das hat man bei den Drehbuchautoren schon durchgesetzt, dass man weder die Stimme eines Schauspielers über KI generieren kann, noch die ganzen Orchester-Sounds und die ganzen Filmmusiken über eine Bibliothek klauen kann, wenn die urheberrechtlich oder copyrightmäßig geschützt sind. Und wenn, dann macht man intern hinter verschlossenen Türen irgendwelche Deals, dass man vielleicht eine Sekunde von irgendeinem Sound nutzen darf oder so. Ich glaube, das wird noch ein riesen Zoff. Das wird ähnlich ablaufen wie bei Napster und bei YouTube und bei den ganzen anderen Themen.
Ja, also ich bin da etwas dystopischer unterwegs, also was meine Gedankengänge anbelangt, ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, der auch ziemlich für Furore gesorgt hat. Das war dieser Fall Bushido gegen Dark Sanctuary. Da hat also dieser Rapper Bushido eine ganze Menge von der CD abgesampelt von dieser französischen Gothic-Band Dark Sanctuary.
Und hat schön auf die Nuss gekriegt. Ne?
Ja, ich habe aber nur das erste Verfahren. Also es gab eine erste Instanz und danach kam noch eine weitere Instanz. Das habe ich gar nicht mal richtig weiterverfolgt. Ich weiß, in der ersten Instanz ist dann vom Hamburger Landgericht, meine ich, war das, festgestellt worden. Also es ging ja darum, also wie hoch ist der künstlerische Anteil von Dark Sanctuary an diesen Songs auf dieser CD von Bushido und wie hoch ist der Eigenanteil von Bushido. Und naja, also die Hamburger Richter haben dann die Schöpfungshöhe von Bushido erstmal verneint, dass es gäbe keine Schöpfungshöhe. Ja. Das fand ich durchaus ein interessantes Urteil. Und das, ich glaube, in der Folge waren das, glaube ich, 60.000, waren das D-Mark oder Euro schon?
Ja,
ich
also, musste.
Genau. Das war aber erstmal Schmerzensgeld, nur an die französische Band. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann danach ausgegangen ist. Also da sieht man schon, okay, also der hat ja nur ganz kurze Samples genommen, vielleicht, also das ist so ein Loop von ein, zwei Takten und hat dann darüber gerappt. Das sieht jetzt ja bei dieser KI ähnlich aus. Das heißt also, irgendwie sieht das aus, als ob die KI sich bei existierenden Aufnahmen bedient, wie du auch schon gesagt hast.
Ja, ist so.
Und dann diesen Klang übernimmt. Das Problem ist ja aber im Urheberrecht, ich kann ja nur den Text und die Melodie, die kann ich schützen. Ich kann ja keine Akkorde schützen. Also eine Akkordabfolge kriege ich nicht.
Die Akkorde nicht, aber du kannst den Sound schützen über das Leistungsschutzrecht von einem Instrument. Also wenn nachgewiesenermaßen zum Beispiel eine Gitarre verwandt wird von meinetwegen Jimi Hendrix, ich nenne jetzt mal jemand, der ja, leider nicht mehr im Leben ist, aber dessen Sound man sofort erkennt als Gitarrist, dann hast du da ein Urheberrecht drauf. Du hast da ein Leistungsschutzrecht drauf.
Wenn jetzt auf die Aufnahme, ist, aber die ist ja nach... Wir bleiben bei Jimi Hendrix. Also die Aufnahme selber ist ein Leistungsschutzrecht.
Ja.
Das heißt also... das erlischt nach 50 Jahren nach Veröffentlichung der Aufnahme. So, und das heißt doch, ich könnte mich jetzt an allen möglichen Aufnahmen, ich rechne kurz aus den 50er, 60er Jahren schon mal bedienen, weil die ja alle abgelaufen sind.
Nur dann, wenn der entsprechende Verlag oder das entsprechende Label, welches die mit den Rechtsnachfolgern die Verträge für die Veröffentlichung und für die Verbreitung hat, ein Deal vorliegt, in denen es ihnen erlaubt wird, durch eine Signing Fee nennt man das, durch eine Beteiligung eventuell bestimmte Sounds zu übernehmen. Also nur dann, wenn eben, wie gesagt, der rechte Nachfolger und die Plattenfirma, die diese verwertet und veröffentlicht, einer freien Nutzung oder einer Übertragung zustimmt. So einfach ist das nämlich nicht.
Ja, ich überlege gerade, also wir nehmen jetzt mal ein Stück, wo das Urheberrecht schon lange abgelaufen ist. Also irgendein ein Auto, der schon mehr als 70 Jahre tot ist.
Ja, dann hast du hast dann aber immer noch Rechtsnachfolger und du hast immer noch Rechte, die meinetwegen für 60, 70, 80 oder für exklusive Zeit für immer übertragen worden sind auf Plattenfirmen beispielsweise, auf Filmfirmen, Bavaria, die
an den Tonaufnahmen.
Ja, natürlich. Also Bavaria hat
immer,
wenn du jetzt zum Beispiel diese ganz alten Filme siehst, wie zum Beispiel Hitchcock, die sind immer noch, von rechten Nachfolgern werden die immer noch ausgewertet, obwohl Hitchcock schon sehr lange tot ist, auch der Film. Da gibt es einfach eben durch diese freie Vertragssituation die Möglichkeit, so eine Verwertung über 100 Jahre zu verkaufen, natürlich. Mhm.
So, jetzt ist das Problem, wir ziehen es mal andersrum auf. Ja. Da ist was von dir geklaut worden, du bist dir sicher, die haben was geklaut.
Ja.
Das heißt also, die KI hat sich irgendwo an den Songs, die du machst oder die Bands machen, in denen du ja singst, bedient. Und jetzt versuchst du halt denjenigen dingfest zu machen. Ich gehe mal davon aus, wie ging es mal an den Veröffentlicher ran? Also irgendjemand sagt, ich habe da mit der KI was veröffentlicht, kassiert ein bisschen Geld dafür. Du sagst, das läuft so nicht. Ihr habt euch bei meinem Song bedient. Mhm. Jetzt musst du ja nachweisen, dass das dein Song war. Dann sagst du, hier, das ist unser Gitarrist. Den Sound kenne ich. Da hat er ganz besonders an seiner Röhre rumgeschraubt und das klingt nur bei ihm so. Ne? Oder halt Queen hat ja auch so einen typischen Gitarrensound, den man sofort erkennt.
Oder Deep Purple oder wer auch immer, wenn wir jetzt die Gitarren nehmen.
Okay, so und dann sagt er, nö, das war's nicht. Ich habe mich ganz woanders bedient. Also die KI, die hat ja irgendwie so ein Training gehabt, das weiß ich ja. Die haben an irgendwelchen Aufnahmen trainiert, aber das war jetzt nun gerade nicht deine Aufnahme. Es gibt auch noch andere Leute, die so einen Sound herstellen können.
dann ist eigentlich derjenige, der dieses Lied veröffentlicht hat, in der Bringschuld und muss nachweisen, dass es sich eben nicht um diesen Sound handelt. Ich nenne ein Beispiel, das zugunsten desjenigen durchgeführt wurde, der sich sozusagen an der Fremdaufnahme bedient hat. Das ist in dem Fall Moses Pelham. Da gab es einen Prozess zwischen Kraftwerk und Moses Pelham. Und Kraftwerk, das wissen wir ja, hat sich natürlich schon damals in den 70ern mit Computer auch so Loops aus Schlagzeug hergestellt. Und Moses Pelham hat eine Sekunde, oder waren es zwei Maximum, verwendet vom digital erzeugten oder vom Schlagzeug, das mit so einem Pad gespielt wurde. Also nicht ein echtes Drum, sondern nur mit so einem Computerteil. Und da gab es einen riesenlangen Rechtsstreit zwischen diesen beiden. In Deutschland wurde der komplett für Kraftwerk gewonnen. Also Moses Pelham durfte das nicht tun. Der hatte das für ein Lied verwendet, hat die zwei Sekunden rausgenommen des Drums und hat die geschnitten, in eine Loop verteilt. Und dadurch hat er so eine Art Rap gemacht. Ich glaube, Sabrina Setlow hat da drüber gerappt. Und am EuGH gab es dann ein Einzelurteil, dass es für diesen Fall erlaubt war, eine freie Nutzung unter Künstlern durchzuführen, weil es sich um ein abhängiges Urheberrecht gehandelt habe. Und was es damit meint, ist, dass es ein abhängiges Urheberrecht deswegen ist, weil du eigentlich den Sound, weil er schon digital kreiert worden war oder in dem Fall damals über diese Maschine kein echtes Schlagzeug war, weil dieser Sound sozusagen selbst schon aus der Dose kam. Und weil man ihn gar nicht mehr wiedererkennen konnte, weil er ihn so modifiziert hat, dass er die zwei Sekunden aneinander gehängt hat und daraus eine eigene Loop gebastelt hat, die nichts mehr mit dem Schlagzeugsound von diesem Kraftwerklied zu tun hatte. Das war aber ein Einzelurteil, ein reines Einzelurteil. Die freie Nutzung unter Kollegen oder auch meinetwegen über die App, durch die ein Kollege nutzt, die er dann für ein Lied verwendet. Und damit hast du ja praktisch Kollege gegen Kollege. Der eine benutzt dann eben die KI und der andere hat es echt erschaffen. Führt dazu, dass derjenige, der das verwendet, über die KI, und das wissen viele bis heute nicht, weil es zu diesen großen Prozessen noch nicht gekommen ist, der muss nachweisen, dass das eben nicht von irgendeinem Künstlerkollegen stammt. Wenn jetzt einer kommt und sagt, das ist aber meins, hört zu, hier ist derselbe Sound, ihr habt den so und so und so verändert oder die KI hat den euch so und so ausgespuckt und ihr habt den so modifiziert, aber es bleibt mein Sound, der ist prägnant, dann hat der ein Problem und nicht die KI, besser gesagt nicht der Hersteller der KI. Wir sind im gleichen Modus wie vor ungefähr 20, 30 Jahren, als die Nutzer von YouTube die Tonaufnahmen hochgeladen haben auf einen YouTube-Kanal, sich sozusagen daran gar nicht bereichert haben, sondern YouTube hat sich bereichert, aber eben über einen Nutzer, über einen Dritten, der das nicht gewusst hat, der dem zugestimmt hat. Und dann kam irgendwie eine Werbung nach der anderen und dann kam eine Musik von irgendeinem Fremden, dessen Zustimmung gebraucht hätte werden müssen, die aber von YouTube und auch von diesem unbekannten Nutzer, der eigentlich nichts anderes als ein Konsument ist, gar nicht abgefragt wurde. Und dann letztendlich kam es zu einer Welle von Klagen gegen diese Nutzer und eben erstmal nicht gegen YouTube. Dasselbe Prinzip macht jetzt gerade diese Firmen, machen die Firmen mit diesen KI-Veröffentlichungen. Die machen nichts anderes zurzeit. Das Grundproblem, das wir hier haben, ist, dass die Politik, das habe ich schon sehr oft gesagt, die Kultur zur Plünderung freigegeben hat. Und das haben die schon vor 25 Jahren gemacht, in den 90ern, Ende der 90er mit dem Telemediengesetz. Da haben sie ein Fördergesetz erschaffen, das allen digitalen Firmen die Möglichkeit gegeben hat, im Internet Fuß zu fassen. Das galt auch für Telekom und ich weiß nicht, Vodafone, aber vor allen Dingen halt eben auch für Google und die ganzen anderen großen Firmen, die sich im Internet sozusagen eine Plattform geschaffen haben. Und man hat dort dafür gesorgt in diesem Gesetz, dass diese haftungsbefreit waren und alle Probleme, ob persönlichkeitsrechtliche Probleme, zum Beispiel Beleidigung, Mobbing oder auch urheberrechtliche Fragen, wurden alle abgeschoben auf den privaten Nutzer. Und das hat sich, was die Digitalisierung betrifft, über 20, 30 Jahre hingezogen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon läuft, aber über 20 Jahre. Und irgendwann mal wurde dann, ich weiß gar nicht, Renate Künast, so dermaßen im Internet beleidigt und so gegängelt, dass sie irgendwann, da befand sie sich immer noch im Rechtsausschuss, beschlossen hat, dieses Telemediengesetz, was eben konkurrierte mit dem Urhebergesetz und mit dem Persönlichkeitsrecht, so zu ändern, dass zumindest mal Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet dann doch ahndbar sind, weil in der Praxis konntest du als jemand, der gemobbt wurde, der beleidigt wurde, diskreditiert wurde oder auch jemand, dessen Werke geklaut, geplündert, gestohlen wurden, veröffentlicht, du konntest eigentlich den Leuten gar nicht Herr werden. Du konntest diesen Nutzer kaum finden, weil dann waren ja auch die Plattformen nicht mal verpflichtet, den Namen rauszurücken, die Adresse rauszurücken. Also die strafrechtliche und zivilrechtliche Ahndung war eine Katastrophe. Dasselbe gilt auch für Wikipedia, wenn da Leute irgendwas eingetragen haben, weil das Persönlichkeitsrecht war einfach nicht mehr geschützt.
Ja, ist es und ja immer noch nicht.
Ist es immer, doch ist ja. Es schon. Eben wie gesagt, Renate Künast wurde irgendwann selbst betroffen und dann hat die dafür gesorgt, dass zumindest mal gewisse persönlichkeitsrechtliche Schranken in dieses Telemediengesetz eingebaut werden. Aber die haben damals damit angefangen, der vierten industriellen Revolution den Vorzug zu geben und zu sagen, okay, Urhebergesetz haben wir, haben hier eine Grundrechtecharta der EU, die Urheberrecht schützt, scheiß drauf. Es wird jetzt hier einfach alles mal durch dieses Telemediengesetz geändert. Besser gesagt, wir kümmern uns darum, dass diese Industrie keine Haftungsfragen klären muss mit den einzelnen, das sind ja alles Einzelkämpfer, mit den einzelnen Künstlern. Und dann sollen die selber irgendwie zurechtkommen. Und das haben die über Jahrzehnte ignoriert. Leute wie Herbert Grönemeyer haben offene Briefe geschrieben. Wir haben gerade jetzt wieder vor 3 Jahren einen offenen Brief geschrieben mit über 1000 Leuten, mit über 1000 Kollegen, die sich dagegen zur Wehr gesetzt haben, weil der größte und dreisteste Versuch, das noch zu verstärken und der Digitalindustrie, der US-Digitalindustrie, ist eindeutig die amerikanische Industrie, die hier sozusagen die Kulturplünderung durchführt. Da haben sie nochmal ein Gesetz erlassen, mitten im Kultur-Lockdown Nummer 3 2021. Der heißt Urheberdienstanbietergesetz. Da läuft jetzt gerade eine Verfassungsbeschwerde, die liegt jetzt schon 2 Jahre vor, mit über 40 sehr exponierten und bundesweit sehr bekannten Künstlern. Weil die deutsche Regierung als einzige Regierung unsere seit 20 Jahren großen Versuche, eine EU-Urheberrechtslinie einzuführen, die sozusagen diese Schranken endlich einbringt, die vor 20 Jahren gebrochen wurden, komplett ignoriert hat und dann hier auch nochmal erlaubt hat, dass man 20 Sekunden Tonaufnahme zur freien Nutzung für jeden privaten Nutzer verteilen darf, ohne dass wir gefragt werden. Das ist das einzige
Land. Das wäre das Aus von jeder Band, wenn ich 20 Sekunden verwenden darf.
Das ist eine Melodie.
20 Sekunden verwenden darf.
15 Sekunden, Entschuldigung.
Okay, 15 reichen auch vollkommen aus. Das heißt, also 15 Sekunden kann sich die KI bei jedem Song rausschnappen.
Nee, das darf sie wiederum nicht, weil das ist gewerblich tätig. Also eine KI ist ja eine gewerblich tätige App. Und da gibt es dann schon wieder Schranken. Aber jeder Nutzer im Internet dürfte sich 15 Sekunden rausnehmen, könnte nackt durchs Bild rennen mit einem Burger in der Hand und damit indirekt McDonalds-Werbung machen und könnte meine 15 Sekunden Schatten an der Wandtonaufnahme einfach im Hintergrund zu einem neuen Video zusammenschneiden. Das verstößt natürlich wieder gegen das Leistungsschutzrecht und auch vor allen Dingen gegen das Urhebergesetz, nämlich das des Leistungsschutzrechts. Das beginnt irgendwie bei Paragraph 73 Urhebergesetz. Das ist ganz klar von der Regierung gewollt gewesen, weil wir sind dann noch zusammen ins Justizministerium gefahren, mitten im Lockdown wohlgemerkt. Also die Künstler waren schon am Boden. Wir hatten geschlossene Plattenläden, der Saturn war zu, alles war zu. Es gab nur noch Amazon, die haben sich tot gefreut, dass sie sich sozusagen gegen die lokalen Läden durchsetzen konnten und wir durften nicht auftreten. Die Künstler waren eigentlich schon wirtschaftlich völlig ruiniert, weil ihnen dieses wichtige Standbein Live-Konzerte weggenommen worden war. Und dann setzen die das Urheberdienstanbietergesetz ein, während wir, und da gehörte ich auch dazu als Lobbyistin, monatelang in Brüssel immer wieder uns mit Parlamentariern getroffen haben und gesagt haben, wir brauchen eine EU-Urheberrechtsschutzlinie, die ja dann eingeführt wurde. Und jedes andere Land in Europa, jede andere Republik hat das 1:1 umgesetzt und damit ihre Künstler geschützt. Nein, die deutsche Regierung kreiert ein Urheberdienstanbietergesetz, was komplett gegen diese Urheberrichtlinie der EU verstößt. Und dann saßen wir im Justizministerium, saßen da mit der Justizministerin und zwei Referatsleitern, die das Gesetz kreiert haben, die sich auf dieses, jetzt komme ich zurück auf dieses EuGH-Urteil von Kraftwerk, also Metall auf Metall gegen Moses Pelham, darauf haben die sich berufen, haben gesagt, ja, das EuGH sagt, die freie Nutzung ist erlaubt grundsätzlich und deswegen müssen wir da das Urhebergesetz ein bisschen lockerer machen und deswegen dürfen Leute 15 Sekunden Tonaufnahme einfach frei nutzen. Und dann haben wir uns das angesehen, daher weiß ich so gut Bescheid, was das EuGH-Urteil betrifft. Und wir haben gesagt, das ist nicht wahr, was ihr da in eurem Entwurf schreibt, dem Parlament gegenüber, dass man deswegen wegen dem EuGH-Urteil das dürfte und den Paragraph 24 Urhebergesetz entfernen, damit den strengen Melodienschutz, wie du es auch beschrieben hast. Das würde ja bedeuten, dass jeder Komponist am Arsch ist. Und das ist nicht wahr. Also da haben sie einfach was falsch dargestellt. Die Parlamentarier werden das wahrscheinlich nicht überprüfen. Und wie kommen sie denn auf die Idee, ein Einzelfallurteil, das nur 2 Sekunden betrifft, auf 15 Sekunden auszuweiten und alle Schranken des Urheberrechtsschutzes der Tonaufnahmen von dem Refrain inklusive dem strengen Melodienschutz aufzuweichen? Dann saßen sie da, waren peinlich verlegen. Ja, sie müssen sich da nochmal, ich habe da noch mit dem einen telefoniert, der war ehemaliger Richter, gehörte zur SPD und der hat das Gesetz entworfen, der war stinksauer, dass wir da angefangen haben, dagegen zu schießen, auch in den Medien Interviews gegeben haben, da war Peter Maffay dabei. Und der hat mir dann gesagt, warum soll es euch nicht besser gehen als den ganzen Juristen, die bei Gericht auch keinen Urheberschutz haben?
Zitat. Ja, so unglaublich.
Inhaltliches Zitat, mein voller Ernst. Und wir haben gesagt, wenn ihr das macht, ja, also erstens mal ist es falsch, was ihr da macht. Zweitens ist es falsch dargestellt. Die Parlamentarier werden von eurer Seite hier irregeführt. Das EuGH-Urteil besagt das Gegenteil. Weil sie eine ganz klare, unbekannte, also eine ganz klare abhängige Urheberrechtsnutzung von 2 Sekunden besprochen haben und keine 15 Sekunden, dann gehen wir gegen euch vor und das tun wir. Also es liegt bis heute noch beim Bundesverfassungsgericht und ich glaube, so langsam werden wir irgendwann eine Beschwerde wegen Untätigkeit einbringen, weil die sich bis heute nicht damit befassen. Es sind 2 Verbände, die das machen, das sind wir als Künstler und die Musikindustrie oder der Dachverband. So, da sind wir jetzt zurück zu dem Thema. Das war schon der erste Versuch der deutschen Bundesregierung, der KI die Tür zu öffnen. Da ging es schon um Diskussionen über TikTok und es ging schon um Diskussionen der US-Digitalindustrie und wenn man das dann mal digital nutzen will, also KI. Und wir haben gesagt, wir als deutsche Künstler werden es nicht weiter zulassen, dass ihr immer bei den Deutschen anfangt, die Kultur plündern zu lassen, damit die europäischen anderen Staaten bei der Kultur so weiterführen. Weil jetzt sind wir an einem Punkt, wo die anderen Staaten die Urheberrechtslinie schützen, die von der EU eingeführt wurde und ihr aber wieder so weitermacht und der amerikanischen Digitalindustrie die Kulturplünderung in den Rachen werft. Und das sehen wir nicht ein. So, jetzt habe ich eine ganz große Schleife gemacht, aber nur zum Verständnis, dass es da schon während des Lockdowns und während der Corona-Politik erpresserische Versuche gab, weil die Künstler waren so am Boden, die haben gar nicht mitgekriegt, dass dieses Gesetz geplant war, erlassen zu werden. Und nur 3-4 Leute haben dann Alarm gerufen. Und wir haben dann noch 2 Wochen vor dem Durchpeitschen des Gesetzes einen Riesenbrief geschrieben. Da waren auch alle dabei, von Rammstein bis Heino. Alle haben mitgemacht und unterschrieben.
Ja, erstmal vielen Dank für die lange Ausführung. Ich habe noch mal einen ganz speziellen Fall für das Persönlichkeitsrecht. Ich meine, dass der alte Synchronsprecher von diesem Star Trek Picard gestorben ist. Und ich meine, dass Persönlichkeitsrechte ja mit dem Tod erlischen. Oder gehen die etwa auf die Erben über, oder wie ist das?
Gehen auf den Rechtsnachfolger über. Schau mal, dasselbe gilt ja zum Beispiel auch für John Lennon. Und trotzdem hat natürlich Yoko Ono diese Rechte auch für die Tonaufnahmen. Also so ist es nicht. Die verlieren sich dadurch nicht.
Mhm. Ja, die Frage ist nämlich, ab wann, dann kann ich mir so eine Stimme aussuchen und mache ein Stimmenprofil und nach dem Stimmenprofil lasse ich dann Sprache generieren, im Zweifelsfall gesungene Sprache. Es gibt jetzt ja diese schönen, tollen Musikprogramme, die jetzt ja schon für die Musikproduzenten zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann einen Text eingeben, kann sagen, ich hätte das gerne von einer Frau gesungen oder von einem Mann gesungen, kann das Stimmtimbre noch ein bisschen einstellen, und dann fängt diese Stimme perfekt an zu singen. Das betrifft ja genau dein Genre. Ne? Das heißt, also du wirst dann nicht mehr gefragt im Zweifelsfall, ob du mal den einen oder anderen Track einsingen kannst. Solange es sich nicht um die Bühne handelt. Das ist ja genau der Punkt. Nein, das heißt, also wir sind jetzt bei irgendwelchen Aufnahmen.
Ja. Also das eine ist natürlich, dass man einen Sänger auch genau genommen, du hast ja das beste Beispiel gebracht mit ABBA, du kannst sogar über Avatar, kannst du sogar ein Bühnen Effekt oder ein Konzert ersetzen mit so etwas. Aber darum geht's da gar nicht. Was du nicht ersetzen kannst, ist die Seele eines Künstlers. Du kannst nicht die Stimme eines Künstlers und deine Emotionen ersetzen. Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst über KI irgendeine Stimme erschaffen, die perfekt singt, also die überhaupt gar kein eigenes Timbre mehr hat und deren Identifikation du nicht mehr vergleichen kannst zu irgendeinem Künstler. In dem Moment, wo das aber passiert, wenn derjenige klingt wie Elvis Presley, nehmen wir mal an, Elvis Presley, und du erkennst den und identifizierst den sofort als Elvis Presley, da geht dann schon eben dieses Recht los. Das nennt man Identitätsbetrug. Auch in diesem Fall, also wenn jemand eine KI benutzt, in der die Stimme von Elvis Presley verwandt wird oder sie so klingt, dass du eindeutig sagst, das ist Elvis Presley, hast du einen Rechtsfall. Und dasselbe gilt auch für andere Sänger.
Was ist mit Stimmenimitatoren? Dann würden die ja ständig Persönlichkeitsrechte verletzen.
Nee, weil sie ja selber als echte Personen auftreten und das eine Art von Kunstform ist. Mhm. Und sie sich selbst nicht als Elvis Presley ausgeben, aber sich eben als Stimmenimitator betätigen. Und damit hast du ja ein eigenes Genre, ist ähnlich wie Satire oder irgendetwas sonst. Du kannst ja in der Satire sehr viel mehr tun, und Zitate auch verwenden von Künstlern, das ist ja auch eine persönlichkeitsrechtliche Frage, als im normalen geschäftlichen Leben. Dasselbe gilt auch für Bauchredner oder Stimmimitatoren. Was nicht geht, ist, dass du sozusagen einen Song kreierst, nicht den Verweis auf eine Imitation machst und dann Elvis Presley imitierst. Und zwar so, dass du davon ausgehst, das ist eine Echtaufnahme. Das geht.
Was mache ich mit, was also mache ich mit Stilrichtung?
Das kannst du machen, praktisch. Mhm. Aber dann hast du ein Problem mit den rechten Nachfolgern.
Was mache ich mit Stilnachahmung? Das ist jetzt wird's nämlich interessant. Das heißt, die KI kann ja, das ist ja vor allem das Genre dieser KI. Also wenn ich jetzt an Suno denke, ich habe mal ein paar Experimente gemacht. Man kann im Stile von
das geht.
Nehmen wir jetzt aktuellen deutschen Schlager und dann machst du irgendeinen Titel mit einem sehr seichten Text und das läuft. Jeder würde sagen, ja, das ist deutscher Schlager. Es gibt ja vielleicht Kollegen, die ich jetzt vielleicht nicht namentlich benennen möchte. Es gibt ja es gab mal von Status Quo ein Album, das hieß Auf der Suche nach dem dritten Akkord. Und so gibt es ja, denk mal auch mal ein paar Schlagerbahnen, wo ich denke, die haben sich das vielleicht als Leitmotiv genommen und sie suchen immer noch nach dem dritten Akkord. Also sagen wir mal, solche Schlagerbands kann man doch sehr leicht, zumindest was das rein technische und kompositorische anbelangt, arbeitslos machen.
Klar, das könntest du genau genommen, also arbeitslos. Ist ein Begriff, den ich da gar nicht verwenden würde, weil natürlich kannst du alles faken und du kannst auch alles nachahmen, wenn es von der Stilistik her ist. Aber es ist nun mal eben so wie mit der Haute Couture. Du hast halt eben einen Dior oder du hast einen Chanel und wenn das halt eben eine Kopie davon ist und meinetwegen auch, wenn die aus Asien kommt, dann ist das strafrechtlich von Belang. Also wenn du jetzt diesen Fall nimmst, dass es irgendjemand gibt und sagt, mach mir einfach mal ein Schlagerlied, und das wird dann hergestellt über KI, hat aber keinen Vergleich zum Original, dann geht das. Dann ist das erlaubt.
Das heißt also wir haben jetzt im Internet, also ich habe das ja beobachtet, sehr viele, sagen wir mal, solche lyrischen Titel wie Meine Mumu brummt, ja, also das ist jetzt unglaublich. Und auch sehr viele sexuell konnotierten Sachen, die jetzt da laufen, kann man sich auf YouTube alles angucken, im Stile von Schlager aus den 70er, 60er oder was auch immer. Und das Interessante ist dann, man hört sich das dann an und vielleicht ganz unbedarft und denkt so, ja, das ist 60er Jahre Schlager und dann hört man genau auf den Text und denkt sich so, mein Gott, das Ding wäre das auf dem Index gelandet. Das hätten die niemals gesungen. Also das, wie kann das denn sein? Und da sind also auch also frei erfundene Charaktere. Auch die Stimmen sind nicht genauer identifizierbar. Das heißt, das ist jetzt ja so ein Hype. Also dass da Leute sich einen Scherz draus machen und alle möglichen Unsinnstexte da einsingen lassen. Also ich habe es gerade eingesehen, den habe ich glaube ich auch zugeschickt. Da geht es um alle möglichen italienischen Begriffe, die wahllos nacheinander genannt werden. Pasta, Ragazzi und hast nicht gesehen. Und am Ende kommt ein Nonsens-Text bei raus. Mhm. Aber man würde sagen, eine amtliche Aufnahme, ja. Also das kann man so machen.
Ja, sowas ist ja erlaubt. Du kannst ja du kannst eine App kaufen oder du kannst ein Programm kaufen und darfst es natürlich nutzen. Was du nicht tun darfst, ist eben halt Originale kopieren und sie dann zu deinem eigenen Urheberrecht machen. Das ist eben der Punkt.
Aber das heißt doch, da geht doch jetzt ganz viel Aber zum Beispiel von dem Tontechniker, von dem Arrangeur. Das sind doch alles Arbeitsschritte, die davon betroffen sind. Das heißt also, wenn ich, wenn ich jetzt im Stile von arbeite und ich habe so eine Möglichkeit, an diesem Sound zu feilen, das sind ja viele Sachen, die auch nicht wirklich urheberrechtsgeschützt sind, die wenn am Ende halt über das Leistungsschutzrecht geschützt, aber die sind nicht wirklich genau zu fassen. Also was macht so ein 70er-Jahre-Funk-Song aus? Ne? Also das ist ja mehr als nur die Gitarre, sondern halt das Zusammenspiel von Gitarre, Schlagzeug und vielleicht den Bläsern, der Bläsersektion, die so schön ist. Ne? Oder halt das Klavinett, wir erinnern uns alle an Stevie Wonder, sowas in der Richtung halt. Ne? Also sowas kann ich doch im Stile danach machen, ohne dass es Probleme gibt. Und vor allen Dingen sehr schnell. Das heißt, also ich als Musiker würde da jetzt, ich weiß ja, wie lange ich dran gearbeitet habe, an unserer Titelmelodie von Vicky Hausen. Also da würde ich schon mal einen Tag, zwei, drei Tage dran arbeiten, bis das mal so einigermaßen klingt. Und das geht jetzt alles in 30 Sekunden.
Also was es sicher jetzt schon tut, ist, dass eben diejenigen, die zum Beispiel Radiospots oder Fernsehtrailer und so weiter machten, live eingespielt haben, dass diese sozusagen weniger Jobs bekommen. Aber es gab vorher schon Probleme mit diesem Thema, einfach aus rechtlicher Natur, weil ganz viele Fernsehsender von diesen Komponisten verlangt haben, dass sie keine GEMA-Mitglieder sein dürfen oder diese Lieder nicht bei der GEMA gemeldet werden dürfen. Da gab es schon im Hintergrund einen richtigen Krieg, dass man eigentlich nur noch Leute beauftragt hat, die eben diese GEMA-Vermutung gar nicht innehaben, weil sie zum Beispiel kein Mitglied der GEMA sind. Dasselbe gilt auch für Filmdokumentation oder Filmmusik. Dieses Problem besteht auch schon seit über 20 Jahren, weil eben die Industrie da die ganzen Künstler oder auch die Tontechniker an dieser Stelle unter Druck gesetzt hat. Das ist richtig. Dass mit diesen Spots und mit diesen Radio-Jingles, dass man das tatsächlich ändern wird können, ohne dass man jetzt plötzlich dieses Geld für einen Toningenieur, für ein Studio oder für irgendetwas sonst hat. Aber das war schon vorher, muss ich ehrlich sagen. Du konntest vorher schon am Computer als einzelne Person ganz viel machen. Was du nicht machen konntest, ist die Stimme ersetzen. Das wäre dann über diese KI, könntest du das tun, weil du hast ja selbst die Streicher, die Bläser und alles über ein Keyboard immer generierbar, abrufbar. Das ginge ja. Worauf ich hinaus will, das ist so eine Spielerei, die jetzt dem Publikum vorgeführt wird. Und auch das ist sicher ein Teil dieser Kulturplünderung, dass man noch mehr Industrie verkleinert. Also ich rede jetzt vom Gesamtkomplex der Künstlerindustrie. Und noch mehr Leuten den Job wegnimmt. Aber letztendlich ist ähnlich wie mit dem Gesetz der EU, dass man jetzt zum Beispiel Insektenpulver oder Insektenmehl ins Brot machen darf. Du wirst den Unterschied schmecken mit der Zeit, genauso wie du den Unterschied auf die Dauer hörst. Also, dass es sich in der Form durchsetzt, dass du Hits schaffst, Musik, die langfristig, langlebig und zu Klassikern wird oder eben halt eine Langfristigkeit und Nachhaltigkeit hat, das bezweifle ich ganz stark. Schon alleine vom Herzen her und vom Gefühl her kannst du über eine KI die Seele eines Songs, wie zum Beispiel meinetwegen etwas von Elvis Presley oder auch von Aretha Franklin oder auch etwas, was von den Beatles kreiert wurde. Du kannst sie nicht wiederholen. Das ist nicht möglich, weil es nun mal eine Maschine bleibt und eine Maschine ist eine Maschine. Und deswegen bin ich relativ zuversichtlich, auch wenn das wieder, wie gesagt, noch eine der vielen Dinge ist, die man uns auferlegt als Künstlern und unseren ganzen Kollegen und den ganzen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, Studioinhabern, Tontechnikern, die ganzen Instrumentalisten, dass wir auch das überleben werden. Das ist nun mal der Ausverkauf der Kultur und das ist nun mal der Ausverkauf des Urheberrechts. Sie brechen seit vielen, vielen Jahren diese Gesetze und sie schauen jetzt auch untätig zu, wie das geschieht, auch wenn es da legale kleine, sagen wir mal, Räume gibt, in denen juristisch dann nichts Regelwidriges passiert, wie du es beschrieben hast, dass man einfach irgendeinen Unsinn zusammenschustern kann und dann daraus sowas Ähnliches wie ein digitales Lied kreieren kann. Aber der Rest ist einfach urheberrechtlich extrem fragwürdig. Mhm. Da wird es wieder den ganz normalen Krieg geben vor Gericht. Und es werden die Kultur wird viele Haare lassen müssen, aber letztendlich wird die auch gewinnen. Oder die Menschen hier in Deutschland sind gar nicht mehr interessiert daran, eine eigene Kultur zu haben. Und wenn dem so wäre, dann wären wir bei Heinrich Böll, der sagt, wenn die Kultur stirbt, sind wir in der Barbarei. Dann hätten wir hier eine Gesellschaft, die keiner will.
Also ich glaube, es geht so ein bisschen mit der Musik dahin. Ich will ja ein Beispiel dazu bringen. Also ich war einer der Ersten, die mit Hardest Recording angefangen haben. Das heißt, also vor mir waren wirklich Bandmaschinen. Ich war also in den ersten Jahren war ich also ziemlich schnell dabei. Hab dann also ganz klein angefangen, hab dann also mit einem kleinen Tonstudio halt so Bands, also so kleine Bands aufgenommen und so weiter. Der Vorteil von mir war, die mussten bei mir keine 300 D-Mark für das 2 Zoll Tonband berappen, sondern also bekam das dann auf CD sogar ihre Aufnahmen als Wave-Dateien. Und somit diese Sequenzerarbeit hat ja mit den Jahren sich immer weiter beschleunigt. Das heißt, ich kann sehr schnell mich hier mit der Gitarre hinsetzen, kann irgendwas spielen. Ich bin ein ganz schlechter Gitarrenspieler. Naja, aber dann ist das nicht vernünftig eingespielt. Zack, spiel zurück. Und also ich kann nur eine Taste und sofort drücken und dann kann ich das nochmal versuchen. Klappt nicht, nochmal zurück, kann es nochmal versuchen.
Du kannst es sogar mittlerweile quantisieren. Das ist ja ganz
easy. Ja, genau. Ich will darauf hinaus. Das heißt, und dann kann ich am Ende sogar es noch quantisieren. Ich könnte sogar eine akustische Schlagzeugaufnahme quantisieren ohne Probleme. Also mein Leib- und Magensequenzer Reaper, den ich immer mal wieder bewerbe, weil das ja kein, also zumindest hier nicht kommerziell angebotenes Produkt ist, der kann das ohne Probleme. Der trennt mir die einzelnen Segmente super auf und dann kann ich das Ding zurechtdrücken lassen. Das heißt, genau. Also ein Schlagzeuger, der nicht vernünftig gerade spielen kann, übrigens auch bei Status Quo öfter mal zu hören, also der würde dann halt, den könnte man ganz, ganz genau gerade biegen.
Und, aber das Leben.
Ja, und jetzt komme ich zum
Leben
anderen.
Das Leben der Musik.
Und jetzt komme ich zum weg. Anderen und dann sagte jemand, analog ist besser. Und dann sagte er gleich, nee, ich rede hier nicht von der Klangqualität als solchen, sondern von diesem Prozess. Und er hat also auch eine Bandmaschine bei sich da stehen und dann steuert er ja die Bandmaschine allenfalls über, Techniker kennen das, SMPTE-Signale an und das dauert eine Weile, die Bandmaschine muss zurückspulen, macht dann Stopp, spult ein bisschen vor, spult dann genau hin und dann kann er irgendwann mal anfangen aufzunehmen. Und diese Aufnahme ist in gewissen Form was Kostbares. Das heißt, er muss als Musiker schon den Teil einigermaßen spielen können. Also er sollte ihn gut spielen können. Ansonsten verbockt er sich im Zweifelsfall die ganze Aufnahme, weil er muss das ganz von vorne aufnehmen. Er kann da nicht irgendwo mal so im Millisekundenbruchteil reinspringen. Das können die Bandmaschinen gar nicht. Das heißt, er muss das gesamte Solo, wenn es ein Gitarrensolo ist, muss er ja durchspielen können. So. Das führt am Ende zu einer Musik, die davon zeugt, dass da Musiker dabei gewesen sind, die ein Gefühl für die Musik haben. Also die
es können vor allem.
Genau, die Aufnahme so gemacht haben, als ob sie auf der Bühne stehen würden und das und eine gute Performance abliefern. Die andere Musik, die ich dann höre, die halt unter allen Ausnutzungen von irgendwelchen technischen Gimmicks entsteht, wird ja immer unlebendiger, sagen wir es mal so. Und das ist jetzt vielleicht meine persönliche Auffassung davon, aber wenn ich mir das anschaue, diese Musik, die jetzt ganz jung ist, die unsere Kinder hören vielleicht, ja, und die jetzt gerade über den Äther läuft, ist auch schon von der Aufnahmetechnik so was von tot gedrückt. Es gibt kaum noch Nuancen. Wir kennen das als diese Wurst, ja, also die Musik beginnt, es kommt eine riesen Klangwurst, die zieht sich durch bis zum Songende und dann ist es wieder aus. Dynamik kennen wir gar nicht, ja, also das noch dieser alte Witz. Sagt der Keyboarder zum Gitarristen, spiel mal ein bisschen mit mehr Dynamik, sagt der Gitarrist, ich kann nicht lauter. Das ist jetzt auf den Punkt gebracht, es ist alles nur noch laut und dann am Ende ist es weg, das Signal. Und
ist tot und jetzt, komprimiert.
Genau. Klar. Diese Generation, wo du sagtest, den kann man auch vielleicht Insektenpulver anbieten im Essen, ja, und die würden das vielleicht gar nicht schmecken, weil sie gar nicht gewohnt sind, dass es auch andere Formen von Musik gibt. Und jetzt kommt die KI da oben drauf.
Durch das Streaming auch, weil das ja alles, ich meine, wenn du eine MP3 hörst, über MP3 ist das was ganz anderes als über eine Wave-Datei zum Beispiel. Ne?
Ja, genau.
Wenn du streamst und den ganzen, das ist ja alles so totgedrückt, da hast du eigentlich überhaupt gar keine Dreidimensionalität mehr innerhalb der Musik. Aber genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sag.
Ja, genau. Und jetzt sind wir nämlich, also das heißt, wir haben Leute, die haben von ihrer Sozialisierung gar nicht erkannt oder gar nicht mitbekommen, dass Musik auch einen Qualitätsstandard haben kann. Also sowohl in der Dynamik als auch in der Ausdrucksform. Und jetzt kommt die KI dazu. Merken die das überhaupt? Das ist doch die Frage.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin so nicht sozialisiert worden und ich hätte das schon als Fünfjährige gehört. Ganz sicher. Also wir sind ja anders aufgewachsen. Wir haben ja sogar noch Hausmusik gemacht und Musikinstrument zu lernen in der Schule war bei uns zumindest zu meiner Zeit Pflicht. Das sind ja alles Dinge, die damit einhergehen, dass Kultur geachtet und gewürdigt und auch hier geschätzt und gefördert wird. diese Generation, von der du sprichst, sind eigentlich Opfer von Kulturplünderung, also im Endergebnis, aber schon von dem Werteverfall der Kultur durch politisches Handeln oder Unterlassen. Die Politik hat sich schon vor 30 Jahren von der eigenen Kultur verabschiedet. Zumindest was das Unterlassen, das Unterbinden von Verletzungen betrifft, Rechtsverletzungen, auch den ganzen Wirtschaftszweig. Die haben ihren Blick ganz weit abgewandt davon. Und alles, was Kultur fördert und damit halt auch den Sinn für Qualität oder den Sinn für Individualität innerhalb der Kultur, den haben sie schon längst verlassen. Also das Einzige, was noch subventioniert sind, würde ich sagen, sind die klassischen Opernhäuser und so weiter und so fort. Der Rest innerhalb der Gesellschaft, Musikunterricht zu geben, Instrumente zu lernen und auch diese ganzen, früher gab es zum Beispiel subventionierte Proberäume für einen Haufen Bands, das ist alles weg. Das ist eine politische Entscheidung gewesen von unseren Politikern und zwar als Zugeständnis der Digitalindustrie. Also die haben diese Schranken, also sie haben im Grunde die Tore geöffnet, haben gesagt, holt euch, nehmt euch, was ihr wollt, ihr dürft hier die digitale Industrie den Menschen vor die Nase knallen, egal was es da kostet, egal wie viele Kinder sich umbringen, wenn sie im Internet gemobbt werden, egal wie die Musikindustrie danach aussieht. Das ist ganz klar politisch gesteuert. Ich unterstelle denen das nicht. Ich weiß das auch, weil ich das in Gesprächen mit den Politikern erlebt habe, dass die mir dann gesagt haben, ja, aber wir können doch nicht mit Google darüber reden und Facebook und dies und das. Wir müssen mit denen erstmal sprechen und die wollen das so und wir können da nicht. Und also ganz klar. Ganz klar, diese Tendenz und diese Entwicklung geht seit Jahren und steuert sich in eine Richtung des Werteverfalls bezüglich Kultur und alles, was damit verbunden ist. Und wir haben und erleben eben diese Generation, die mit aufgewachsen sind. Aber es wird, wie in allen Gesellschaften, wie eine Sinuskurve nach oben geht, wird es diese Amplitude geben, wo man merkt, jetzt geht's nicht mehr, jetzt tut's weh, jetzt tut's innerhalb der Gesellschaft weh, jetzt gibt es Menschen, die erinnern einen daran, so war das mal nicht. Das ist scheiße, was wir hier haben und wir wollen es wieder anders haben, weil die Leute werden noch leben, die diesen Hinweis geben können. Und dann wird es diese Retro-Situation geben, diese Art Renaissance, dass man etwas wiederentdeckt, nämlich weil es besser ist. Und das geht schon bei uns mit Vinylplatten los, dass junge Leute Vinyl wiederentdecken und sagen, es klingt ja viel geiler, das ist warm, oh, es ist eine geile Mucke, das habe ich gar nicht gewusst vorher. Die entdecken das wieder und bringen das den Älteren wieder.
Es ist ein ästhetisches Empfinden, ne? Das heißt also, ich hatte jetzt gerade meine ganz kleine Tochter hier und habe meinen alten Plattenspieler wieder in Gang gebracht und habe gesagt, guck mal, da musst du draufdrücken, da steht Start. Und dann schaute sie ganz gebannt auf diesen Plattenspieler und es bewegte sich ja erstmal gar nichts. Das Ding fing an zu knarren, also der Plattenteller läuft an, dann kommt irgendwann die Mechanik, hebt den Tonabnehmerarm hoch und dann senkt ihn wieder ab, ganz genau. Und sie war schon am Staunen. Also, was ist das denn? Ach, da kommt Musik raus. Interessant.
Wie geil das klingt mit dem ganzen Kratzern, schön warm.
Ja. Naja, also ob sie das gehört hat, darauf wollte ich hinaus. Also du meintest also, dass das eine politische Entscheidung ist, dass diese Proberäume zum Beispiel nicht mehr finanziert werden.
Naja, es ist eine finanzielle Entscheidung und die Prioritäten der Finanzierung, der Subventionen sind in eine ganz andere Richtung geflossen. Der Kultur, auch der freien Wirtschaft, also der kulturellen freien Wirtschaft, da wurde ja immer mehr Geld abgezogen. Es gibt in den Gemeinden weniger Geld und das hat was mit politischen Entscheidungen zu tun. Das hat was mit den Prioritäten zu tun. Und die Politik hat gezielt dagegen gesteuert und es unterlassen und einfach auch vieles gestrichen.
Ich glaube, das Problem liegt aber auch darin, dass da weniger Interesse daran besteht. Also an der Musik im Allgemeinen, an dem Musikmachen im Allgemeinen. Weil, also ich kann mich gut entsinnen, ich kann mich gut entsinnen, wir haben früher, das war so Mitte der 90er Jahre, 2000er Jahre Anfang, haben wir Kompositionsseminare gegeben. Schönen Gruß an Harald an der Stelle. So, also ein ganz lieber Freund und der hat das selber schon gemacht und dann haben wir beide das zusammen mal gemacht und ja, und das hatte doch relativ hohen Andrang, ja, also das Seminar war voll. Und wenn wir das heute machen, ich versuche das ja gerade wieder irgendwie auf die Beine zu stellen, also ein Kompositionsseminar. Und ich sehe, da ist wenig Gegenliebe. Das waren damals auch irgendwie so, weißt du, so, da haben sich so Punkbands zusammengefunden, drei Leute und die wollten halt irgendwie Musik machen und waren dabei. Heute denkst du so, nee, also ich habe fast das Gefühl, es ist dieses, die Schüler haben nicht gelernt oder die jungen Menschen haben nicht gelernt, Anstrengung zu investieren, um dann am Ende irgendwann nach einer längeren Zeit eine Belohnung dafür zu bekommen. Die wollen immer sofort belohnt werden.
Ja, das ist ja so und so der Punkt, dass man Computer in die Schulen gestellt hat. Aber um nochmal zurückzukommen, was du erlebt hast, wir sind Nutznießer der Politik, eines Helmut Schmidts zum Beispiel, der selber sehr kreativ war, der selber am Klavier spielte, der Kultur liebte. Der hat Kulturpolitik gemacht, die uns ermöglicht hat, erstens wirtschaftlich damit Geld zu verdienen und eben auch diese Individualität zu entwickeln, ein Instrument zu lernen und eben gut zu werden in den Dingen, die wir tun. Und deswegen bin ich mittlerweile auch dafür, dass man Kultur ins Grundgesetz bringt und dass wir ein eigenes Kulturministerium haben müssen. Wir haben an der Corona-Politik einfach gesehen, dass diese föderale Politik, wenn wir dann Pflaumen, ich sag's jetzt mal anders, wenn wir Politiker haben, die von Kultur erstens nichts verstehen und zweitens der Meinung sind, dass Kultur die Menschen zu lebendig und zu freudig macht und sie dadurch nicht mehr in ihren Grundrechten einfach so unkompliziert eingeschränkt werden können, das war ja die letzten Jahre der Fall, dass gerade der Kultur der Hahn so abgedreht wird, auch über das föderale System, dass du im Grunde überhaupt gar keine einheitliche Politik mehr hast, beispielsweise in der Corona-Politik. Hattest du 12 Bundesländer, die haben keine Fördermittel den Künstlern, die nicht gewerblich tätig waren, in den ersten 4-5 Monaten des Lockdowns bezahlt, weil das einfach die Länder so entschieden haben. Also der eine Punkt ist, ich bin der Meinung, wir brauchen es wie überall in Europa, ein Kulturministerium mit einem kompetenten Politiker, der wirklich dafür sorgt, dass wir hier wieder Fuß fassen dürfen, als wir haben eine eigene Kultur, nennt sich deutsche eigene Kultur, oh Gott, aber trotzdem wertvoll und gut, weil sie eben zu einem Land gehört. Und wir brauchen natürlich Politiker, die eben diese Wertschöpfung überhaupt verstehen. Und wir haben sie leider nicht. Die letzten 20 Jahre waren ein Desaster. Das waren alles Kulturbanausen, meiner Auffassung nach. Wie gesagt, du bist Nutznießer von dem Helmut Schmidt. Ich auch.
Ja, also wir haben in der Schule damals uns über Synthesizer unterhalten. Mhm. Also die Lehrerin hat das gemacht, ne? Also das heißt, also, und sie hatte herzlich wenig Ahnung, weil ich war da schon etwas tiefer drin in der Materie, aber sie hat sich wenigstens bemüht, das zu machen. Das ist heute aus dem Kanon raus. Ich weiß es wohl, weil ich mir das wieder angeguckt habe, was das Kerncurriculum in Niedersachsen anbelangt zum Beispiel. Also ja, es gibt Entwicklungen, die ein bisschen, ja, nicht so fröhlich stimmen.
Ich muss dir wirklich sagen, wenn du durch Frankreich fährst und du machst Radio an und du hörst nur französische Musik oder du fährst durch Italien und hörst einen Haufen italienische Musik oder selbst in Norwegen ist Kultur, die eigene norwegische Kultur ist Teil des Grundrechts, dann sieht man hier einfach, dass die echt ein Problem haben mit ihrer eigenen traditionellen Kultur. Und zwar wahrscheinlich schon durch den Nationalsozialismus, dass man selbst die eigene Kultur ablehnt, obwohl die gar nichts mehr miteinander zu tun hat. So Sprüche wie vom Steinmeier, der dann irgendwann in Tel Aviv da stand und sich zum Nationalsozialismus geäußert hat und dann meinte, er möchte nicht in der Sprache des Täters sprechen, in Deutsch, er spricht lieber in Englisch. Da kann ich mir nur noch an den Kopf fassen und sagen, also wenn die deutsche Sprache und damit auch ein Teil der eigenen Kultur mittlerweile schon die Sprache der Täter ist, wenn man das nicht mehr auf die Reihe kriegt, dass es eine eigene Kultur gibt, die wichtig und wertvoll für die Menschen ist, dann haben wir ein strukturelles, auch ein intellektuelles Problem innerhalb der Politik, die das einleiten konnte, was ich vorhin beschrieben habe. Wie gesagt, das ist ein deutscher Sonderweg. In ganz Europa ist es mittlerweile vollkommen normal, dass man die Künstler schützt und diese EU-Urheberrechtslinie auch schützt. Und du wirst es erleben, in Italien, in Frankreich werden die ersten Klagen zuallererst kommen, wenn es um die KI geht. Die werden sagen, mit uns nicht, mit unseren Künstlern nicht. Die Deutschen werden hinterherhinken und werden die Letzten sein, die überhaupt noch einen Finger heben, weil sie sich mit der amerikanischen Digitalindustrie nicht anlegen wollen. Das ist meine Prognose.
Das wäre jetzt auch die Frage an dich. Die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Ich gucke auf die Uhr.
Ja.
Und was würdest du dem Zuschauer in Sachen KI und Musik mitgeben wollen als Take-Home-Message auf den Weg? Schon wieder ein Anglizismus.
Ja. Also ich habe ja mitgekriegt, das habe ich irgendwo gelesen, frag mich nicht, ob es stimmt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass sie zum Beispiel jetzt bei Amazon auch Kindle dicht machen, dass man runterladen kann. Das heißt, du kannst dir Bücher nicht mehr runterladen. Wenn du also digital Produkte, die urheberrechtlich geschützt sind, kaufen willst, dann geht das letztendlich nur noch so in einer Art von, du gehst online und dann kannst du zugreifen auf das Produkt. Bei Amazon soll es dazu führen, dass bestimmte Bücher mittlerweile rhetorisch überarbeitet werden. Das ist eh so eine Sache, wo es dann irgendwie...
Wie bitte?
Dann rhetorisch, jetzt muss ich mal nach. Ja, dass da zensiert wird, dass da die Texte umgearbeitet werden, dass da bestimmte Sachen entfernt werden. Ich rede von
wie bei Jim Knopf, der jetzt kein Negerjunge mehr ist, ja, sondern genau. Also ein Schwarzer, glaube ich, war
genau.
Das jetzt.
Genau, wenn du das runterlädst, dann hast du es ja digital auf deinem Computer. Computer, deswegen stellen die jetzt dieses Download-System ein. Und dann kannst du
eigentlich. Das soll heißen, dass ich das gar nicht mehr bei mir auf, also ich bin nicht mehr Besitzer dieses Gegenstandes, sondern ich bin allenfalls, ich darf es noch irgendwie mal lesen, aber.
Du darfst es anmieten, darfst reingucken, genau. Reinhören.
Und wenn ich heute den Roman 1984 lese, ist der schon anders als morgen, ja? Also das, der wird dann umgeschrieben.
Das wäre eigentlich die logische Konsequenz, wenn wirklich Amazon angekündigt hat, ich bin nicht bei Amazon, weil ich lehne diese ganzen Plattformen ab. Ich kaufe mir nur Bücher in Echtform, also haptisch. Dasselbe gilt auch für Musik. Ich gehe nicht ins Internet und kauft da auch nicht. Aber das soll zumindest mal das sein, was Amazon angekündigt hat, dass man jetzt eben Bücher nicht mehr downloaden kann. Und wenn man das tut, hast du eigentlich, du bist abhängig als Konsument von dem, was du digital angeboten bekommst. Du kannst nicht mehr das Original von einer manipulierten Produkt zu unterscheiden. Ich rede wieder von diesem Insektenmehl. Deswegen ist meine, du hast mich gefragt, was ich empfehle, ja? Also das, was eigentlich sehr viele junge Menschen mittlerweile auch wieder machen, back to the roots, kauft euch Vinyl, kauft euch CDs, lasst sie euch schicken, holt euch die echten Bücher, kauft Regale von Büchern, weil die Dinger kann man nicht manipulieren. Und weg von diesem Spotify, weg von diesen Streaming-Plattformen, weil du hast keine Ahnung, was dir da vor die Nase gesetzt wird und ob das überhaupt noch irgendetwas mit dem Original zu tun hat. Und außerdem bist du gefährdet. Es kann passieren, dass irgendeiner wirklich die Nase voll hat und dich gerade rauszieht und sagt, hier kommt wieder mal eine Urheberrechtsverletzung oder Leistungsschutzverletzung. Wenn du dich mit irgendetwas beschäftigst oder irgendetwas tust, was in diesem illegalen Rechtsraum sich bewegt, zum Beispiel bei einer KI. Das ist ja ein illegaler Rechtsraum nach wie vor, aus Sicht des Urheberrechts. Und wenn ich jungen Eltern eine Empfehlung geben darf, lasst sie Instrumente lernen. Instrumente, also wenn Kinder musizieren und kreativ sind, dann ist es, und das ist wissenschaftlich millionenfach erwiesen, dann sind sie kreativer, sie sind innovativer, sie sind intelligenter, sie können schneller, sie haben eine schnellere Auffassungsgabe, sie lernen schneller. Also wenn man es jetzt nur um, wenn es jetzt um das Wohl des Kindes geht, ungeachtet dessen, ist Kultur, und zwar eine üppige und eine vielfältige Kultur, die steht ja in jedem Grundgesetz und im Menschenrecht und überall, Garant für eine freie Gesellschaft.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Julia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Und ich glaube, da ist noch irgendwie Stoff für mehr drin. Also ja, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt mal weg von der KI bewegen, sondern einfach mal um die Kultur als solches bemühen.
Ja.
Da ist ganz, ganz viel, wo wir uns noch drüber unterhalten können. Vielleicht auf nächstes Mal genau an dieser Stelle dann weitermachen.
Gerne. Also wenn ich jetzt ein bisschen in die Tiefe gegangen bin und es für viele Zuhörer vielleicht jetzt aufgrund dessen, dass sie nicht in diesem Business tätig sind und in diesem Geschäft ein bisschen befremdlich wirkt, aber die Dinge hängen sehr eng zusammen und gerade die Kultur, und das ist jetzt mein Schlusswort, jeder, der mal im Internet nach dem Völkerrecht gucken möchte, da steht in Artikel 15 Absatz 1 im Sozialpakt 1, der nennt sich auch ICCPR, dass Künstler Schutzrechte haben und dass man diese unterstützen muss, wirtschaftlich sowie immateriell, und dass jeder Mensch Teilhabe an der Kultur, dass es ein Menschenrecht ist, an der Kultur teilhaben zu dürfen. Und weißt du, wann das eingerichtet wurde? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der Künstler, der Literat, der Wissenschaftler ist der Einzige, der im Berufsbereich ein Menschenrecht hat. Und die kulturelle Teilhabe ist ebenfalls ein Menschenrecht. Deswegen, was man mit der Kultur macht, wenn man sie schlecht behandelt, dann behandelt man auch das Menschenrecht der kulturellen Teilhabe der Gesellschaft schlecht. Und die wissen, warum sie Kultur zu einem Menschenrecht gemacht haben.
Das ist sehr schön.
So, das war jetzt mein Schlusswort.
Gut, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Danke dir ebenfalls.
So, dann sage ich dir schon mal auf Wiedersehen. Jetzt wende ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass das mehrere Leute erfahren, dann gehen Sie aktiv hin und geben das Ihren Freunden weiter. Zum Beispiel über die sozialen Plattformen, die da wären, Twitter, Getter, Telegram. Welche Plattformen das genau sind, das finden Sie bei uns auf apolut.net. Und dort finden Sie auch die Spendeninformationen, falls Sie den ein oder anderen Euro übrig haben, vielleicht sogar eine Dauer, Kontoüberweisung tätigen wollen, dann gucken Sie bitte auf apolut.net nach. Da finden Sie alle Informationen zu unseren Kontoverbindungen. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch, und verabschiede mich hier mit einem wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.